Herzlich willkommen zu Das macht dann der Hausarzt. Ich bin Anna.
Und ich bin Giel.
Und wir sind zwei junge, niedergelassene Hausärztinnen im Bergischen Land. Und du darfst den Disclaimer machen.
Auch wenn wir hier über Medizin sprechen, dieser Podcast ersetzt keinen Arztbesuch oder eine medizinische Beratung. Wenn ihr unsicher seid oder Beschwerden habt, sucht bitte ärztlichen Rat auf.
Genau. Tschüss. Okay. Wir sind heute im Ostermut.
Genau.
Hier, wo wir gerade aufnehmen, ist nämlich Ostern, beziehungsweise es ist kurz vor Ostern.
Es ist Samstag vor Ostern.
Ostersamstag. Hast du schon Ostereier bekommen?
Ich habe einen Osterhasen bekommen von einer Patientin.
Oh, das war nett.
Ja, das fand ich auch.
Wir haben auch von jemandem, für das ganze Team wurden uns Osterhasen mitgebracht und so ein großer Korb mit gekochten Eiern und sowas.
Schön. Auch mal, was nicht nur Schokolade besteht.
Ja, genau. Genau. Und jetzt sind ja Osterferien. Du hast gerade schon erzählt, bei euch war es ein bisschen ruhiger in der Praxis die letzten Tage.
Also zumindest für uns Ärzte vorne an der Anmeldung, weil es hier Quartalswechsel war, viel zu tun. Aber bei uns Ärzten war es ruhig.
Erster Tag des Quartals war ja Mittwoch. Dann hörte ich nur irgendwann zwischendurch, wie die MFA, die vorne saß an dem Tag, dann mittags zu ihrer Kollegin sagte, boah, ich muss jetzt mal ganz dringend auf die Toilette. Ich war den ganzen Tag nicht auf der Toilette, weil da vorne standen wirklich Schlangen von Menschen, die alle ihre Karte einlesen lassen wollten und noch was an Überweisung brauchten und so. Die kamen gar nicht dazu, mal kurz durchzuatmen.
Nee, und wir haben ja eine Schwangere im Team zurzeit und die hat sich dann auch irgendwann ins dritte, also wir haben drei Zimmer, meinst du, ich ziehe mich jetzt einmal ins Zimmer drei zurück, ich brauche mal eben eine Pause.
Ja, im Grunde ist es ja gut, dass die Patienten da so so hinterher sind und halt schnell ihre Karte auch einlesen lassen wollen, weil die wissen ja, dass sie, wenn sie mal ein Rezept brauchen, dass dann die Karte auch vorliegen muss. Ist halt nur manchmal schwierig, wenn das dann 2000 Leute an einem Tag machen wollen.
Genau, man kann das dann auch gerne auf die ersten zwei Wochen oder sowas verteilen.
Genau.
Das ist dann einfacher fürs Team.
Wenn jemand jetzt ganz dringend eine Überweisung braucht für den Tag später, dann klar, natürlich.
Ja klar, logisch. Das ist ja dann eine Ausnahmesituation. Obwohl, dann kann man sich ja teilweise auch noch eine Woche vorher holen, weil die Überweisungen dürfen ja eigentlich noch ein paar Wochen mit ins nächste Quartal übernommen werden. Das von der KBV, also Kassenärztliche Bundesvereinigung, Patienten und Patientinnen, die auf Überweisung bei einem Haus- oder Facharzt in Behandlung sind, benötigen nicht jedes Quartal einen neuen Schein, denn Überweisungen sind quartalsübergreifend gültig. Das bedeutet keine neue Überweisung im Folgequartal. Ein Arzt stellt eine Überweisung zu einem Haus- und Facharzt aus, beginnt die Behandlung in einem Quartal nach Ausstellung des Überweisungsscheins, benötigt der Patient keine neue Überweisung.
Das ist aber nicht so bei der HZV, ne? Also in der HZV ist es natürlich so, dass man eine neue Überweisung in der Regel benötigt. Bei der KV ist es teilweise so, dass die Patienten auch ohne Überweisung noch im Folgequartal zum Facharzt gehen. Aber auch hier sind die Handhabung der Facharztpraxen, finde ich, sehr unterschiedlich.
Ja, das stimmt.
Und wir haben es auch schon erlebt, dass die Patienten teilweise weggeschickt wurden mit einer alten Überweisung, dass sie dann den Termin nicht wahrnehmen konnten oder dass wir kurzfristig dann eine Überweisung dahin gefaxt haben oder so.
Das haben wir auch erlebt. Dementsprechend, wenn die es kurzfristig brauchen, dann stellen wir es auch aus. Bloß wenn man erst am Ende des Quartals irgendwie eine Überweisung braucht, dann kann man auch kurz vorher die Karte reinbringen. Dann ist das für die MFAs vorne an der Anmeldung einfach ein ruhigerer Ablauf am Anfang des Quartals. Ich finde es aber auch besser geworden. Früher war das noch extremer. Was ich so mitbekommen habe.
Ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich war das jetzt auch dieses Quartal nur so, weil der erste Tag des Quartals war halt ein Mittwoch. Mhm. Und da ist dann ja eigentlich noch weniger Zeit und dann kommen eben alle vormittags und dann bündelt sich das hier halt einfach nur so.
Das kann passieren.
Genug gejammert, so. Wir wollen heute über die elektronische Patientenakte sprechen.
Ja.
Die uns das ja jetzt so seit ungefähr einem Jahr ein bisschen mehr begleitet. Mhm. Wie lange nutzt ihr die schon?
Wir haben die eigentlich sehr schnell benutzt. Also seit zweiten Quartal letzten Jahres. Also jetzt ein Jahr genau. Mhm. Da haben wir vermehrt angefangen. Ich hatte davor ein paar Mal versucht, aber da war das noch ein bisschen komplizierter mit unserem Praxissystem. Dauerte das immer sehr lang und dauert es echt eine Dreiviertelstunde, bis man eine, oder ich glaube, es war sogar Dreiviertelstunde. Ich habe einmal geguckt und man musste das vorne machen an der Anmeldung, was ja eigentlich nicht praktikabel ist. Und dann gab es aber nochmal ein Update. Oder ich habe es einfach vorher falsch gemacht, das kann natürlich auch sein. Und jetzt ist es wirklich eine Minutensache und das war dann so ungefähr ab dem zweiten Quartal 25, dass es dann wirklich auch praktikabel wurde und sich dann auch wirklich gelohnt hat.
Ich glaube, so ungefähr ist es bei uns auch. Wir waren vom Praxisverwaltungssystem her gefühlt eher spät mit dabei. Eine ganze Weile konnte man einfach weder auf die EPA zugreifen noch irgendwas da hochladen, weil das über das Praxisverwaltungssystem nicht ging. Dann kam irgendwann, ich meine auch so entweder im dritten oder im vierten Quartal, ich meine im dritten Quartal kam das Update und seitdem klappt das. Mhm. Und wir machen damit eigentlich auch viele positive Erfahrungen, muss ich sagen. Ich bin mittlerweile großer Fan der EPA.
Ich bin vor allem Fan von einer Funktion, das ist der Medikamentenverkaufsplan, also wo man sieht, welche Medikamente in den letzten 3 Monaten verkauft wurde durch die Apotheke. Genau,
die elektronische Medikationsliste.
Und durch wen das auch ausgeschrieben wurde. Das ist echt einer der besten Tools überhaupt, meiner Meinung nach.
Genau, da kommen wir vielleicht gleich dann nochmal zu. Wir können ja nochmal einmal kurz zusammenfassen. Also diese elektronische Patientenakte wird potenziell für jeden gesetzlich Versicherten angelegt. Bei den Privaten funktioniert es aktuell noch nicht, aber das soll sich in Zukunft noch ändern. Und in dieser elektronischen Patientenakte können eben alle behandelnden Ärzte und Ärztinnen Befundberichte ablegen und eben wichtige Daten zum Patienten, die für die Behandlung relevant sind, ne, die auch anderen Behandlern dann weiterhelfen, den Menschen oder gut zu behandeln. Patienten können dieser EPA aktiv widersprechen, wenn sie das nicht möchten. Ansonsten darf die angelegt werden. Patienten können in Deutschland sehr viel von dieser elektronischen Patientenakte selbst kontrollieren. Mhm. Das heißt, sie können einschränken, wer darauf zugreifen darf. Sie können auch bestimmte Inhalte wieder löschen.
Und die können auch bestimmte Praxen sperren oder bestimmte Dokumente nur für bestimmte Ärzte öffnen. Das kann man auch.
Wo ich mich halt immer frage, also warum? Klar, ich kann verstehen, dass wenn jetzt jemand das Vertrauensverhältnis zu einer Praxis verloren hat, dass er dann die Daten dafür sperrt, aber da wird er ja sich gar nicht weiter behandeln lassen, dieser betreffende Mensch. So würde ich das jetzt denken, ne? Wenn ich mich in einer Praxis nicht wohlfühle, dann gehe ich da halt auch nicht mehr hin und dann kann diese Praxis sowieso nicht mehr auf die EPA zugreifen.
Das denke ich auch, aber ich glaube, das ist mehr so für Krankheiten, die ein bestimmtes Stigma haben, wie HIV oder psychiatrische Erkrankungen, zum Beispiel Depression oder Schizophrenie oder Ähnliches, dass Patienten dann Angst haben, dass die anders wahrgenommen werden durch andere Ärzte. Und wodurch dann die benachteiligt sind. Und das soll ihnen, glaube ich, eine Kontrollfunktion geben, dass sie sagen, okay, die Ärzte, die müssen jetzt nicht wissen, dass ich HIV habe. Was ich schwierig finde, weil man dann ja auch bestimmte Medikamente nimmt. Das gleiche auch bei psychiatrischen Erkrankungen. Da gibt es ja welche, die haben dann immer noch aktive Medikamente, obwohl die vielleicht gut therapiert sind. Und das sind wichtige Medikamente, um Interaktion mit anderen Medikamenten zu überblicken.
Ja, das war ja auch immer so ein wichtiges Thema, dass halt gesagt wurde, dass eben ganz sensible Erkrankungen da nicht befüllt werden müssen. Also wie du gerade schon sagst, HIV oder eben psychiatrische Vorerkrankungen kann ich verstehen. Aber wie du gerade auch schon gesagt hast, ich finde, für eine gute Behandlung eines Menschen sollten Ärzte wissen, was dieser Mensch hat.
Und ich denke, das ist auch die Professionalität des Arztes, auch wenn einer mit HIV vor einem sitzt oder mit psychiatrischen Erkrankungen, da musst du professionell bleiben. Es ist doch ein wichtiger Teil, um eine bestimmte, gut behandeln zu können.
Ja, in einer idealen Welt wäre es so. anscheinend ist es ja aber trotzdem so, dass sich viele Menschen stigmatisiert fühlen mit diesen Erkrankungen und dass das deswegen so entschieden wurde.
Heißt, ich denke, in der Gesamtbevölkerung ist das auch so. Ja. Ich glaube, in der Gesamtbevölkerung ist dieses Stigma auch noch sehr, sehr groß. Ich hoffe, in der Ärzteschaft nicht ganz so groß.
Das hoffe ich auch. Und naja, gut, man kann, wenn man sowas anspricht, dann kann es ja am Ende nur besser werden. Vielleicht auch durch diesen Podcast. Wer weiß.
Mal gucken.
Wer weiß.
Der stetige Tropfen, ne?
Denn wenn du dir das mal so überlegst, wir haben jeden Tag diverse Menschen auch mit psychiatrischen Erkrankungen in der Praxis, in der Sprechstunde.
Total.
Und stell dir mal vor, also wir als Hausarztpraxis, wir wissen das ja in der Regel, weil ja häufig sogar die Erstdiagnose über uns gestellt wird. Aber wenn du jetzt jemanden hast und bist ein weiter behandelnder Fachkollege und du weißt das nicht und der Patient nimmt aber vielleicht, wie du schon sagst, bestimmte Medikamente ein, und man ist da beispielsweise beim Kardiologen und die möchten gerne was ansetzen für den Herzrhythmus oder so, ne, als Medikament. Und das interagiert ja sehr häufig mit bestimmten Medikamenten für die Psyche.
Ja.
Das ist dann schon schlau, wenn man es weiß.
Andererseits, da kommt jetzt wieder die Medikamentenliste. Da sieht man ja schon, welche Medikamente man ausgestellt bekommen hat. Und da kann man natürlich auch wieder Rückschlüsse ziehen, welche Diagnosen sind vorhanden.
Was stellt ihr denn so in die EPA ein an Daten?
Wir stellen ein die Briefe, die wir bekommen, die noch nicht online sind. Mhm. Die stellen wir ein. Und wenn ich vertretungsweise einen Patienten behandle, dann schicke ich den Kollegen auch einen Brief und die stelle ich auch ein. Laborwerte stelle ich ein, EKGs, die ich geschrieben habe, dann Medikamentenliste, eher weniger, das am Anfang hauptsächlich. Und Lungenfunktionstest, also eigentlich, und Langzeitblutdruck, also eigentlich alle Untersuchungen, die irgendwie einen Befund haben, die stelle ich rein.
Also relevante Behandlungsdaten, die für Weiterbehandler sinnvoll sind.
Dass das nicht nochmal gemacht werden muss. Also wenn einer ja heute Nierenfunktion bekommt und morgen im Krankenhaus landet, sage ich mal, dann müssen, obwohl das ist ein schlechtes Beispiel.
Nee, das Krankenhaus kann die EPA ja nicht aufmachen.
Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Nee, aber wenn die dann nächste Woche beim Kardiologen sind, dann muss der ja nicht nochmal die Nierenwerte kontrolliert werden, die diese Woche abgenommen worden sind, so ungefähr. Dann kann man da nämlich den Patienten verschonen und gleichzeitig das Gesundheitssystem unterstützen.
Richtig, die Blutwerte laden wir auch eigentlich immer hoch und das finde ich auch total hilfreich, weil man dann oft sieht, weiß ich nicht, der Nierenfacharzt hat schon die Werte gemacht oder wir haben dann halt die Werte bestimmt und ein anderer Kollege muss die jetzt nicht nochmal bestimmen. Da sieht man dann manchmal auch, wie oft Patienten schon Blut abgenommen bekommen haben.
Ja.
Und sowas wusste man ja vorher gar nicht.
Nee, da kommen echt doppelte und dreifache Kosten aufs Gesundheitssystem zu. Und wenn man das reduzieren kann und vor allem die Patienten müssten ja dann auch nicht nochmal gestochen werden, das ist ja dann auch nochmal gut für den Patienten, das ist ja für alle eigentlich gut, fürs gesamte System.
Genau. Psychotherapeuten sollen auch Befunde in die EPA hochladen dürfen. Mhm. Was ich wieder interessant finde, weil die psychiatrischen Erkrankungen ja mit besonderer Sorgfalt behandelt werden und die Psychotherapeuten, die sie ja in der Regel auch behandeln.
Ich glaube, die müssen sich vorher das Okay holen von dem Patienten.
Hier steht nur, also auf der Seite aus der offiziellen Seite der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, steht, in die EPA gehört das, was für mitbehandelnde Ärzte und Psychotherapeuten von Interesse sein kann. Es muss nicht jede Erkrankung, jeder Patientenkontakt oder jede Untersuchung in der EPA festgehalten werden. Eingestellt werden müssen Arztbriefe, Befundberichte nur, wenn der Arzt oder Psychotherapeut sie in der aktuellen Behandlung erhoben hat und die Dokumente elektronisch vorliegen und wenn der Patient nicht widersprochen hat. Man muss aber nicht explizit das Einverständnis des Patienten einholen.
Okay, aber wie häufig hast du schon einen Brief vom Psychotherapeuten bekommen?
Nie. Doch, ich nehme es zurück.
Es passiert nicht häufig.
Nein, es passiert nicht häufig.
Das ist
vielleicht
sehr selten,
zum Patienten, der sich in einer laufenden Behandlung befindet, wenn man so hochrechnet, einmal im Jahr einen Befundbericht. Ja, also es wird sich ja im Laufe der Zeit auch noch verändern. Ich würde sagen, als Schlussfolgerung können wir sagen, wir haben bis jetzt positive Erfahrungen mit der elektronischen Patientenakte gemacht. Häufig habe ich darin Befunde gefunden, die ein Patient mit mir besprechen wollte, die mir aber auf anderem Wege nicht zugegangen sind. Mhm. Also nicht über die KIM und auch nicht über Fax oder papierhaft durch den Patienten. Das heißt, man konnte dann kurz doch diese Befunde besprechen, sonst hätte man den Patienten wieder wegschicken müssen. Bei Patienten, die die EPA gesperrt haben, ist es genau das Gegenteil gewesen. Da haben wir weiterhin immer noch das Problem, dass wir Befunde nicht besprechen können, dass wir nicht wissen, welche Labore sind erhoben worden und dass wir deswegen die Patienten tatsächlich häufiger nicht so gut behandeln können, mhm. weil wir eben Informationen nicht haben.
Das stimmt. Das ist dann auch ein Nachteil. Die sind dann auch überrascht, dass man bestimmte Sachen da nicht weiß. Und sage ich, ja, ich kann jetzt auch nicht also gucken, ob das eine EPA ist, weil sie haben es ja ausgestellt und widersprochen. Und dann gucken sie manchmal überrascht. Und also viele haben es gefühlt verneint damals, weil sie Angst hatten wegen des Datenschutzes und sind jetzt manchmal enttäuscht, weil sie jetzt den Luxus von dem EPA nicht nutzen können. Das ist manchmal meine Erfahrung. Ich weiß nicht, ob du das auch gemacht hast.
Ja, die häufigsten Gründe, warum Patienten das wieder oder das haben sperren lassen oder der EPA widersprochen haben, sind, dass sie Angst haben, weil sie nicht wissen, wer ihre Daten bekommt. Und in vielen Fällen war es auch so, wenn man das dann mit denen mal kurz besprochen hat, dass man sagt, das dürfen wirklich nur die Arztpraxen einsehen, in denen sie auch aktiv waren und dort innerhalb der letzten 90 Tage ihre Versichertenkarte eingelesen haben und dass das ansonsten niemand einsehen kann, dann waren die meisten relativ beruhigt und haben dann gesagt, naja, ach, ist ja eigentlich dann gar nicht so schlimm und dann macht das ja auch total Sinn. Und viele haben sich dann doch auch entschlossen, das freizugeben. Trotzdem existiert immer noch so eine diffuse Angst davor, dass der Staat oder irgendwelche Unternehmen oder diese Daten nutzen. Und ja, dazu kann ich jetzt auch gar nichts Konkretes sagen. Leider würde ich auch im Trüben fischen.
Da kommen wir zu Spekulation und Verschwörungstheorie.
Ich sag dann manchmal, wenn man WhatsApp nutzt oder Facebook, Instagram, weiß ich nicht was, da gibt man so
Siri
viele Daten
oder preis. Wie heißt das, Alexa. Dann ist es eigentlich schon.
Also, da erzählt man, glaube ich, manchmal noch viel intimere Sachen und kriegt das gar nicht mit oder schickt Bilder von seinen Kindern durch die halbe Welt. Ja.
Das ist, ja, das denke ich auch. Aber das sind halt die Ängste, die vorhanden sind. Du hattest gerade schon einen Punkt besprochen, dass du sagst, dass du manchmal Briefe siehst, die auf der EPA stehen oder in der EPA stehen, aber die nicht andersweitig gekommen sind. Das habe ich auch schon erlebt. Das ist ja eigentlich nicht Sinn der Sache, weil, wie du gerade schon gesagt hast, wir haben ja eigentlich nur Zugriff für 90 Tage auf die EPA. Das bedeutet, wenn ein Patient in dem Quartal noch nicht bei einem ist, dann kann man auch nicht sehen, dass da ein Brief gekommen ist, weil man erst, sobald der Patient wieder die Karte eingelesen hat, überhaupt Zugriff auf die EPA hat. Und gleichzeitig können wir nicht jeden EPA des Patienten öffnen, um zu gucken, ob da ein Brief angekommen ist. Das ist nicht machbar. Deshalb ist es wichtig, weiterhin die Briefe per KIM oder per Fax oder per Post zu schicken. Am besten per KIM, wenn ich ehrlich bin. Weil, dass wir dann einfach wissen, dass ein Brief vorhanden ist, der Befund da ist. Und vor allem, wenn es irgendwie eine wichtige Diagnose ist, dass wir wissen, ob wir irgendwas handhaben müssen.
Ja, finde ich erstmal auch. Grundsätzlich finde ich es oder fände ich es schon wesentlich einfacher, wenn das alles einfach über die EPA läuft, weil so bekommen wir ja Befunde dann mehrfach.
Ja, und das, aber du kannst ja nicht jedes Mal die EPA öffnen.
Naja, wenn ich die Karteikarte aufrufen kann, der Patient in dem Quartal schon bei mir war, dann kann ich die EPA ja öffnen.
Ja, aber du klickst ja nicht jeden Tag 2000 Patienten durch.
Nee, da hast du vollkommen recht, das nicht. Deswegen wäre das natürlich da ganz cool, wenn das dann irgendwie von den Praxisverwaltungssystemen so eingestellt würde, dass wenn bei Patienten neue Dokumente in der EPA sind, dass das dann irgendwo angezeigt wird. Aber ich bin voll bei dir, das ist total unübersichtlich. Und es wäre eine riesige Datenflut, die einen dann immer überrollt. So machen wir es jetzt momentan so, dass wir, wenn wir Befunde noch in Papierform oder als Faxbefunde bekommen oder über KIM, dann gucken wir immer oder unsere MFA gucken, wenn die das dann digital hinterlegen, also scannen oder wenn die Befunde schon digital sind, in die Akte reinschieben, dann gucken die immer in der EPA, ob der Befund da vielleicht auch schon drin ist.
Ja,
das machen wir auch. Damit die sich nicht noch doppelte Arbeit machen.
Ja, das mache ich auch.
Und es gibt ja auch den Grund, warum das noch quasi verschrieben wird, dass Ärzte sich weiterhin über die KIM ihre Befunde übermitteln sollen, weil Patienten ja auch aktiv in der EPA wieder Daten löschen können.
Das auch. Und dann ist der Brief offiziell rausgegangen, aber keiner hat den bekommen. Und dann wird es schwierig.
Ja, das, also ich meine, ich glaube, in der Praxis würde es wenig vorkommen, dass Patienten einfach ihre Arztbriefe in der EPA wieder löschen. Aber vor allem, weil in wenigen auch relativ, Fällen vielleicht nur.
Es ist ja auch relativ kompliziert, sich überhaupt die EPA einmal anzugucken, was ich so von Patienten gehört habe.
Hast du das mal selber versucht, über eine App von der Krankenkasse das anzugucken?
Ich oute mich jetzt als Privatpatientin.
Okay, da hast du ja keine EPA. Pech gehabt.
Genau, ich habe keine EPA.
Ich habe es bis jetzt tatsächlich auch noch nicht versucht. Ich habe es auch noch gar nicht versucht, aber ich habe auch von Patienten gehört, dass das eher kompliziert sein soll und dass sie selber noch nicht so richtig da durchgestiegen sind.
Ja. Ja, ich habe das
gibt
ja.
Es gibt zu viele Krankenkassen in Deutschland, die es alle unterschiedlich machen.
Ich habe eine Freundin und Kollegin, die hat das versucht zu machen und die hat dann irgendwie den PIN bekommen, der war dann aber abgelaufen und dann konnte sie den PIN aber erst wieder neu beantragen, wenn sie in dem System drin ist. Aber sie hat gesagt, ja, ich komme ja gar nicht ins System rein, weil ich den PIN nicht habe. Und das war so eine Endlosschlaufe und irgendwann hat sie aufgegeben.
Jetzt kommen wir nochmal zu dem Punkt der elektronischen Medikationsliste, die du ja gerade am Anfang schon mal angesprochen hattest. Was ist das genau?
Also es ist eine Liste, die man auch über die EPA einsehen kann, die die letzten, ich glaube, 3 oder 4 Monate die Medikamente auflistet, welche rausgegeben worden sind über Apotheken. Man kann sehen, wer es verordnet hat und man kann sehen, welche Medikamente das waren. Allerdings nur die, die als E-Rezept ausgestellt worden sind.
Richtig.
Also die BTMs, wo es eigentlich richtig wichtig ist, das sind diese Morphin-Rezepte.
Genau,
das wäre richtig wichtig, um zu sehen, ob das irgendwie rausgegeben wurde. Die sind leider da nicht drin, weil das halt immer noch ein Papierrezept ist.
Ja, die haben uns auch schon oft weitergeholfen, diese Daten. Der Patient war beim zum Beispiel Lungenfacharzt und dort wurde die Therapie umgestellt auf ein anderes Medikament. Und der Patient kommt dann zum Hausarzt und sagt, ja, ich brauche jetzt aber ein Rezept für mein Spray und bestellt aber das Spray, was er vorher bekommen hat und nicht das, was von der Lungenfacharztpraxis neu verordnet wurde. Dann kann man da reingucken und kann sehen, Moment mal, die haben ja ein anderes Spray aufgeschrieben und kann dann natürlich auch diese Verordnung fortsetzen.
Oder die kommen, ja, ich habe ein neues Medikament, aber ich weiß nicht, wie das heißt.
Genau,
und
das
dann kann man auch nochmal reingucken. Oder bei Vertretungspatienten, die dann sagen, ja, ich kriege immer was für den Blutdruck und was für die Lunge und für den Zucker und dann kann man halt in die Liste reingucken und gucken, welche Medikamente das sind. Das ist auch sehr praktisch.
Gefühlt funktioniert das noch nicht bei jedem Patienten. Also wir haben das manchmal, dass das einfach leer ist.
Ach echt? Nee, das haben wir nicht.
Ist eher selten. Oft kann man es einsehen, aber manchmal ist es einfach leer. Auch dieser elektronischen Medikationsliste können Patienten widersprechen.
Ach so, echt?
Das war, glaube ich, anfangs nicht so.
Genau.
Anfangs hieß es, dass das nicht widersprochen werden kann. Aber anscheinend hat sich das verändert.
Ach krass, das finde ich krass.
Ich finde es auch, also gerade sowas, warum?
Ja.
Ne?
Weil das ist wirklich, das kann wirklich Leben retten.
Ja, und es hilft uns einfach extrem bei unserer täglichen Arbeit. Und es kann, ja, wie du schon sagst, Leben retten. Es kann schützen vor unerwünschten Interaktionen zwischen Medikamenten. Und ich glaube, dass Menschen, die das sperren, sich damit nicht unbedingt einen Gefallen tun.
Aber ist das dann, dass sie die, können die denn auch einzelne Medikamente rausnehmen oder ist das wirklich nur ja, nein?
Laut KBV steht hier nur, Versicherte können der Liste ebenfalls widersprechen. Das heißt also die komplette Medikationsliste, wenn ich das so richtig sehe. Und weil man muss sich ja dann manchmal, jetzt sage ich mal so ganz ketzerisch, die Frage stellen, wenn Leute das alles sperren und jemand ist bei mir in hausärztlicher Betreuung und das hat das alles gesperrt, dann muss ich mich ja ganz offen fragen, warum? Ne?
Ja, warum sind die dann noch bei einem? Weil scheinbar das Vertrauen fehlt.
Oder weil sie extrem skeptisch sind, was elektronische Datenspeicherung angeht. Das kann halt alles sein.
Aber dann hast du ja alles widersprochen. Ja, das kann ich dann aber, wenn die dann nur Teilsache was löschen, dann ist das für mich, aber letztendlich können wir ja nicht überblicken, ob was gelöscht ist oder nicht.
Ja, ich weiß nicht, ob man das sieht, ob irgendwie was gelöscht wurde. Man sieht halt da nur, dass man es einfach nicht öffnen kann. Ach ja, so. Und ach, ich weiß es nicht. Natürlich ist das schön, wenn jeder irgendwie so frei für sich entscheiden kann, wie er das möchte. Und am Ende hilft es selbst dem Individuum, dass sich so entscheidet. Nicht unbedingt immer, aber wir dürfen halt niemanden zwingen, das so zu tun. Das ist so halt nicht vorgeschrieben.
Okay, also wenn wir jetzt zusammenfassen, eigentlich sind wir beide Fans von der EPA, weil das die Versorgung verbessert und vereinfacht für uns Ärzte. Das ist eigentlich unsere Zusammenfassung, oder?
Ja, und ich würde jetzt eigentlich jeden und jede aufrufen, da auch ruhig Vertrauen zu haben und das zu nutzen, um besser und schneller gut behandelt werden zu können.
Genau. Okay.
Das zu EPA.
Das zu EPA, genau. Sollen wir dann zur nächsten Kategorie übergehen?
Das können wir gerne machen.
Was hat uns die letzten 2 Wochen bewegt?
Erzähl mal.
Ich hatte diese Woche, oder war es letzte Woche, auf jeden Fall einen Tag, da hatte ich relativ viele DMPs, also Disease Management Programme. Das sind die Programme, bei denen man chronische Patienten sieht, zum Beispiel bei Diabetes, COPD, KHK, also Herzkranzgefäßkrankheiten. So, jetzt habe ich es. Und vor allem bei den Diabetikern, ich weiß nicht, was los war. Aber da war einer nach dem anderen, die waren deutlich runtergegangen im Langzeitzucker, die waren im Normalbereich, die waren mega motiviert, die haben mit Sport angefangen, haben abgenommen, die waren wirklich so richtig euphorisch nach dem Motto, ja, es geht weiter und das war so toll, das hat mich so gefreut, dass man doch irgendwie durchgedrungen ist, dass sie angefangen haben, Sport zu machen, dass der Zucker gut eingestellt ist, dass sie die Ernährung umgestellt haben. Und das hat mich total gefreut und ich war richtig glücklich. Und ich fand, da muss man auch mal loben. Und das habe ich auch getan an dem Tag und ich habe mich da mega drüber gefreut. Und das ist doch schön.
Das ist richtig schön.
Ja.
Wenn man sieht, dass man was bewirken kann und dass auch die Menschen sehen, dass sie ihre Erkrankungen selber beeinflussen können durch ihr Verhalten, wie sie sich ernähren, wie sie sich bewegen.
Und dass es denen auch besser geht, das kam auch noch dazu. Und das hat mich sehr gefreut. Was hat dich denn die letzten 2 Wochen bewegt?
Ich war die letzten 2 Wochen auch nochmal auf Fortbildung und habe meinen letzten Teil der manuellen Medizin abgeschlossen, endlich.
Herzlichen Glückwunsch.
Ja, danke schön. Ich muss jetzt dafür nur noch, um das auch offiziell aufs Schild schreiben zu können, bei der Ärztekammer eine Prüfung ablegen und freue mich sehr, weil es war jetzt eine relativ langer Zeitraum, wo ich diese Fortbildung oder Weiterbildung gemacht habe und habe schon direkt, das war total cool, den ersten Tag, wo ich nach der Weiterbildung wieder in der Praxis war, mehrere Patienten gehabt mit eben so funktionellen Beschwerden des Bewegungsapparates, die ich dann auch schon erfolgreich behandeln konnte. Leider noch nicht abrechnen.
Das kommt trotzdem. Das kommt noch.
Ja, man bekommt nicht wirklich viel dafür, aber am Ende kann man da Menschen total gut mithelfen und das hat mich sehr gefreut.
Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut.
Positive Nachrichten aus der Hausarztpraxis.
Muss ja auch mal sein. Wir haben mit Jammern angefangen und enden positiv, würde ich sagen.
Ja, jetzt gibt's noch eine Sache aus der Kategorie, das sollte man beim Hausarzt lassen oder auch bei anderen Ärzten lassen.
Das hattest du aufgeschrieben.
Genau, das hatten wir vor einiger Zeit mal. Da, es war kurz vor Sprechstundenschluss und es stand jemand vorne, der länger nicht mehr in der Praxis gewesen ist und wollte ein Rezept haben für ein Medikament. Unsere MFA dann gefragt hat, warum er denn schon länger nicht mehr deswegen da war oder auch keinen Arztkontakt mehr gehabt hat. Also da handelt es sich jetzt um mehrere Jahre. Dieser Patient dann sagte, er ginge halt dahin, wo gerade frei wäre. Und damit meinte, dass er eben mehrere Hausarztpraxen hat. Unsere MFA ihn dann darüber aufgeklärt hat, dass das so eigentlich nicht gehandhabt werden soll. Und dass, wenn er jetzt in einer anderen Hausarztpraxis ist, doch auch bitte dort seine Rezepte bestellt. Daraufhin hat der Patient dann gesagt, er wäre jetzt ein Notfall und er müsste sofort von einem Arzt gesehen werden. Natürlich, wenn jemand ein Notfall ist, dann muss dieser von einem Arzt gesehen werden. In diesem Fall war der Patient ganz klar kein Notfall, hat aber das Recht für sich herausgenommen, sich als einer zu bezeichnen, damit er eben jetzt noch drankommt und auch seine Rezepte erhält. Das geht so nicht.
Nee. Wir sind verpflichtet, Notfälle zu behandeln, ja.
Wir müssen einschätzen, ist dieser Patient ein Notfall genau. oder nicht. Und wenn dieser Mensch genau. kein Notfall ist, dann sind wir auch nicht verpflichtet, da irgendwas zu machen.
Ja.
Am Ende, wir wollen immer Gutes für die Patienten. Und ja, wie es in den Wald reinruft, so kommt es dann halt auch wieder heraus in manchen Fällen. Das macht einfach keinen Sinn, sich so zu verhalten.
Nee, nicht langfristig.
So, das war's von uns für genau. heute.
Bei Feedback und Themenvorschlägen schreibt uns unter dasmachtdannderhausarzt@gmail.com oder schreibt uns auf Instagram unter dasmachtdannderhausarzt immer mit Unterstrich. Und damit sagen wir,
um den Rest kümmert sich dann der Hausarzt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.